Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich jemanden zu Gast, der weiß, was es heißt, im Einsatz zu stehen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie war selbst Soldatin, kennt den Druck, die Verantwortung, aber auch die Momente, in denen einfach alles zu viel wird. Heute hilft sie genau den Menschen weiter, die täglich alles geben. Einsatzkräfte, Soldaten, Polizisten und ihren Familien. Bei Frontline Coaching begleitet sie Menschen, die stark für andere sind und dabei manchmal vergessen, stark für sich selbst zu sein. Ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist und ich sage Hallo Anne-Kathrin Bogdan. Hi!
Hi, grüß dich. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's bestens. Ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast in deinen pickepackevollen Terminkalender. Und wir fangen mal so ein bisschen weiter vorne bei dir an. Du sagst, du warst selbst Soldatin und weißt, wie sich Druck und Belastung anfühlen. Was war dein entscheidender Punkt, wo du dir gesagt hast, so wie jetzt kann das nicht mehr weitergehen?
Das ging eigentlich relativ zeitnah los. Mit 25, 26 hatte ich mein Burnout. Und da habe ich gedacht, das sollte vielleicht in dem Alter noch nicht sein. Mhm. Ich hatte zu der Zeit einfach sehr, sehr viel dienstlich zu tun. Zusätzlich hatte ich noch meine kleine Tochter. Das heißt, die habe ich von Dienstort zu Dienstort mitgenommen. Und das war halt eine ganz schöne Belastung. Das habe ich eine Zeit lang gemacht.
Okay.
Und dann hat sich halt am Ende der Zeit herausgestellt, oh, das war vielleicht doch ein bisschen viel. Und richtig zum Umdenken bin ich halt gekommen nach der Corona-Zeit. Da war ich dann nach Corona auch schwanger mit meinem zweiten Kind.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, Mensch, soll das jetzt nochmal so sein? Willst du dir das nochmal so zumuten? Ja, und habe halt festgestellt, nee, da muss ich was ändern und ich muss mich ändern und ich muss halt dienstlich auch ganz gravierend was ändern, ja.
Ja, wie war das? Ich habe ja ab und zu auch mal Gäste hier, die mit Burnout zu tun gehabt haben. Hast du das selber gemerkt, das geht nicht so? Oder hast du so von außen so einen Input gehabt, Freunde, Familie, die gesagt haben, hör mal, da stimmt irgendwas nicht mit dir. Wie war das bei dir?
Ja, total. Und zwar war die erste Person, die das herausgefunden hat oder mir mitgeteilt hat, war meine beste Freundin. Sie hatte mir damals einen aufmunternden Brief geschrieben, den ich mir dann in den Spind reingeklebt hatte. Und dann fing es irgendwie an, ich hatte mich dann weniger gemeldet. Und dann sagte sie immer, Mensch, warum meldest du dich denn nicht? Ist irgendwas? Ich sage, nee, es ist alles gut, wie man das halt immer so sagt. Aber in mir drin sah es halt ganz anders aus, ne? Also in mir drin war, du musst halt auch schauen, dass du halt beim Dienst nach außen natürlich stark sein musst. Du musst Menschen führen, du kannst da nicht jedes Mal innerlich zusammenbrechen. Das war schon mal der erste Struggle, weil innerlich war ich natürlich völlig fertig eigentlich. Ja. Dann natürlich noch die Zusatzbelastung, meinem Kind gerecht zu werden. Die freundliche Mama zu sein, ihr eine tolle Kindheit beschaffen zu können und so weiter. Und dann sagte meine Freundin, Mensch, irgendwas passt nicht, sonst hast du dich immer gemeldet und wir hatten so viel Kontakt, du erzählst irgendwie nichts mehr. Also ich habe auch angefangen, Dinge nicht mehr zu erzählen. Okay. Also sie war eigentlich die Erste.
Ja, okay. Das ist auch so ein Punkt, wo man sich so isoliert, glaube ich, richtig? Wo man sich von außen so abkapselt und so nur so für sich ist, auch gar nichts mehr preisgibt.
Ja, total. Also ich war völlig in meinem Film. So, ich habe man hatte den Anschein, ich krieg halt alles, es funktioniert alles, ich habe alles geregelt bekommen. Aber trotzdem, also sobald dann abends der Hammer gefallen ist, dann hat man so gedacht, boah, ich bin ja ganz schön ausgelaugt, ich bin ganz schön fertig. Ich hatte zu der Zeit auch sehr viel Gewicht verloren. Was natürlich auch nicht so gut ist, wenn du körperlich ziemlich stark arbeiten musst, ne?
Ja.
Wenn du dann immer leichter wirst. Und dann habe ich dann so irgendwann gedacht, nee, da muss meine Freundin recht haben, weil zuerst tut man das natürlich ab, ne? Zuerst denkt man so, ach, was sie erzählt, ne? Sie ist auch Zivilangestellte gewesen und war halt, kannte diesen ganzen Bundton nicht. Und anfangs dachte ich auch, ach, vielleicht ist es auch normal, weil ich ja auch ein Mensch bin, der immer 150% geben möchte. Aber überall, in allen Lebensbereichen dann.
Okay.
Und da kann man sich dann selber ausrechnen, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert.
Ja.
Ja, so ist das gekommen.
Okay. Und war das dann der Punkt, wo du sagtest bei der Bundeswehr, ich muss da raus? Also wenn ich noch länger da drin bleibe, dann macht mich das kaputt? Oder wie war da so der Cut?
Das kam erst viel später. Also die Burnout-Diagnose kam, wie gesagt, als erstes. Danach kam dann Corona und da hatten wir ja sehr, sehr viel Zeit, würde ich sagen, über Dinge nachzudenken. Nicht, weil man nicht mehr beschäftigt ist, sondern ich war dann zu der Zeit in der Amtshilfe beschäftigt, sodass ich tagtäglich ja auch mit Schicksalsschlägen zu tun hatte oder, ne? Und das hat mich auch nochmal grübelig gemacht, muss ich sagen. Da habe ich schon überlegt, Mensch, das ist schon immer so eine ganz schöne Nummer, weil man telefoniert ja mit den Leuten auch öfters und hört dann auch das ein oder andere. Und ja, und dann kam halt Corona, dann wurde ich schwanger. Und dann, wie gesagt, dann war so da kam so langsam das Umdenken. Aber das kam nicht, als meine Freundin mir das damals gesagt hat. Also das kam erst viel, viel später. Und wenn ich jetzt daran denke, hätte ich viel, viel früher eigentlich den Schluss fassen müssen. Obwohl ich auch sagen muss, war vielleicht noch nicht so der Zeitpunkt. Also ich glaube, alles im Leben hat einen Zeitpunkt und da sollte man dann auch sich nicht so hart mit sich ins Gericht gehen, wenn man es vielleicht erst später geschnallt hat. So.
Ja, okay. Ich meine, du bist ja noch jung. Also du hast ja noch sehr, sehr viel vor dir. Ist ja eigentlich, ja, hört sich jetzt ein bisschen zynisch an, aber es ist ja gut, dass es so früh passiert ist, dass du dein Leben jetzt noch mehr genießen kannst.
Absolut, absolut. Ja. Also nachdem dann bei mir diese oder ich selber die Problematik für mich dann auch erkannt hatte, muss ich dann auch sagen, mir ging es dann auch zunehmend im Dienst dann schlechter, weil ich gedacht habe, ist vielleicht alles irgendwie nicht so richtig, wie du das hier machst oder wurde dann auch, wurde unzufrieden, weil ich wurde dem allen irgendwie nicht mehr gerecht. Und das hat mich so unzufrieden gemacht. Und jetzt muss ich auch wirklich sagen, ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also ich würde die Zeit nicht missen wollen. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich habe auch sehr, sehr viel über mich gelernt. Also ich kann das jedem jungen Menschen ans Herz legen, das auf jeden Fall, wenn man grübelt, nochmal für sich auszuprobieren. Aber für mich, also alles im Leben hat seine Zeit. Und für mich war eben der Zeitpunkt dann jetzt auch letztes Jahr wirklich, das war so ein Abschluss. Und ich habe mir auch lange nochmal Gedanken gemacht, Mensch, ist das alles richtig, wie es gelaufen ist? Und hast du alles richtig für dich entschieden? Und dann habe ich tatsächlich nochmal, bin ganz in mich gegangen und habe gedacht, ja, habe ich. Und ich denke, das ist so ein Schlüsselerlebnis, was ganz, ganz wichtig ist, ne? Dass man sich selber reflektiert und nochmal überlegt und ja.
Ja. Ich meine, jetzt auch mal ganz von einer anderen Sichtweise zu sehen, bei der Bundeswehr zu arbeiten, heißt ja, man hat einen stabilen Arbeitgeber. Man hatte eine sichere Karriere da und das dann aufzugeben, da muss man auch den Mut zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt bestimmt genug Menschen, die sagen, ja, gesundheitlich okay, aber ich habe diesen Job, ich brauche das Geld, ich muss ein Auto abbezahlen, ich muss eine Wohnung bezahlen oder sonst was. Ich glaube, viele Menschen haben auch Angst, diesen Schritt zu machen, weil sie einfach so abhängig sind von diesem Geld, was jeden Monat reinkommt.
Ja, ich denke auch das ist ein großer Punkt, über den man sich natürlich im Klaren sein muss. Ja, nur am Ende bist du halt auch ein Mensch. Und ich habe mir halt gedacht, ich komme jeden Tag nach Hause. Ich stehe jeden Morgen auf vor allen Dingen und habe schon irgendwie ein schlechtes Gefühl. Mir geht es nicht besonders gut. Und das, ich glaube, das sind Zeichen, die sollte man dann schon ernst nehmen. Natürlich schafft es nicht jeder. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es nur beim Bund so ist, sondern ja auch, wenn man woanders arbeitet, ne? Wenn man einen sicheren Arbeitsvertrag hat oder etwas, ist es ja immer... Ja, immer ein mutiger Schritt zu sagen, Mensch, okay, jetzt mache ich doch nochmal was anderes. Oder jetzt habe ich den Abschnitt gelebt und jetzt geht es doch nochmal anders weiter.
Ja. Wie ging es dann für dich weiter? Also du sagst ja, letztes Jahr hast du dann aufgehört und jetzt bist du hier bei mir als Coachin, als Coach. Trainer. So.
Genau.
Als Coach, genau. Ja. Wie ging das vonstatten? Das ist ja auch ein mega Umbruch.
Ja, also das ist auch eine Geschichte, die ich richtig gern erzähle, weil mir das tatsächlich in der Zeit, wo es mir auch, wo ich so ein bisschen am Struggeln war, richtig Aufwind gegeben hat, muss ich sagen, weil ich habe einfach festgestellt, wie es mir in der Zeit ging, habe festgestellt, dass ganz, ganz viele Stellen, die man hat als Anlaufstelle, wirklich restlos überlaufen sind. Das heißt, bis du dann Hilfe bekommst, dauert es dann auch noch mal 3 bis 6 Monate, im schlimmsten Falle. Und da habe ich einfach gedacht, boah, was wäre gewesen, wenn ich mental nicht die Stärke gehabt hätte, ne? Weil es gibt ja auch genügend Kameraden, die dann vielleicht eventuell oder Kameradinnen, die dann oder andere Einsatzkräfte, die dann nicht so stark sind. Ja, die dann vielleicht ins Strudeln kommen oder sich komplett hängen lassen oder solche Dinge. Und dieser Umbruch dann, diesen Mangel festzustellen und dann direkt, ja, beim Bund heißt es Mangel festgestellt und Mangel abstellen. Und da habe ich einfach gedacht, nee, da muss ich jetzt ran. Ich habe psychologische Vorbildung. Mir ist auch ganz wichtig, immer zu sagen, ich bin kein Therapeut, ne? Also ich unterstütze Menschen nur, das ist nochmal ganz wichtig. Aber mich hat das halt super megamäßig interessiert, weil es mir auch selber Zufriedenheit gibt, wenn ich anderen Leuten weiterhelfe und sehe, wie die dann Aufschwung bekommen. Ja, also wie es denen dann vielleicht besser geht. Wir hatten das dann hier privat öfters, dass wir Situationen hatten, wo wir Besuch hatten und ich habe halt davon erzählt und dann kam halt während dem Gespräch irgendwelche Themen auf und beim nächsten Mal, als wir uns dann gesehen haben, da scheine ich anscheinend die richtigen Schlusspunkte oder Schlüsselmomente ausgelöst zu haben und die Menschen sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, dadurch, dass wir uns letztens einfach unterhalten haben, bin ich jetzt so viel klarer und weiß jetzt ein bisschen mehr, wohin mit meinem Gefühl oder wohin mit diesen ganzen Bedenken oder ja, weil ja viele auch gar nicht den Einblick haben in dieses Soldatenleben, ne? Viele kommen nicht aus dem Bereich, das heißt, viele kommen dann hin zu Psychologen oder zu Anlaufstellen und müssen den Leuten erstmal das ganze Prozedere erklären. Und das ist natürlich für jemanden, der es schwierig hat, gerade über was zu reden, was ich anfangs gesagt habe, ist für den natürlich der Obergau, ne? Wenn ich dann erstmal alles von vorne erklären muss. Ja, und so kam das eigentlich.
Jetzt stelle ich mal so eine Arschlochfrage. Also die Bundeswehr und die Polizei, das sind jetzt keine Hinterhoffirmen, sage ich mal. Das sind ja große Läden. Haben die nicht auch so psychologische Hilfe im
Ja,
Inneren?
es gibt tatsächlich mehrere Anlaufstellen. Das nennt sich Sozialdienst auf der einen Seite. Es nennt sich Militärpfarrer. Es gibt natürlich dann externe Psychologen oder vielleicht auch interne, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, zu denen man dann gehen kann. Aber wie ich schon sagte, die haben halt eine sehr lange Liste. Also selbst in Gesprächen mit dem Militärfahrer oder mit einigen Militärfahrern, die ich gesucht hatte, anfangs, als ich meine Idee vorgestellt habe, die haben gesagt, die sind halt so am Limit und auch so ein Militärfahrer fährt ja mit in Einsatz. Das heißt, unter Umständen sprichst du irgendwelche brisanten Themen an, gehst vielleicht 2, 3 Mal dahin, wenn du überhaupt, wenn er Zeit hat für dich, und dann ist er auf einmal weg. Und dann ist vielleicht jemand Neues da und du müsstest dann wieder mutig sein, wieder den Schritt wagen und daran scheitert es halt häufig.
Das ist ganz interessant. Wir erleben ja gerade die aktuelle Diskussion, dass die Bundeswehr neue Soldaten braucht, auch junge neue Soldaten. Da spricht alle sprechen darüber, aber so Psychologen, die braucht man ja auch gerade bei der
Ja.
Bundeswehr. Also je mehr Personal ich habe, desto mehr, ich sag mal, Verpflegung brauche ich ja auch, mich um die Leute zu kümmern, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass das eine herausfordernde Zeit wird. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Problematik zu erkennen und mehr dafür zu tun, dass es bei den Soldaten gar nicht erst zum Schlimmeren kommt. Also, ne, beispielsweise Prävention oder sowas, einfach schon zu integrieren, weil ich denke einfach, du musst ja auch überlegen, eine Einsatzausbildung oder überhaupt eine Ausbildung eines Soldaten kostet ein Heidengeld. So, bis du diesen Menschen, egal auf welchem Zweig, so weit ausgebildet hast, dass der in der Lage ist, seinen Auftrag vollumfänglich und zufriedenstellend zu erfüllen. Nun ist es so, stell dir vor, du hast eine gewisse Summe X da rein investiert in diesen Menschen und auf einmal wird der krank. So, der wird dann aber, vielleicht fällt er länger aus oder er kommt gar nicht mehr wieder. Und da ist halt auch so eine Sache mit der Wirtschaftlichkeit, wo ich dann einfach denke, Mensch, wenn man vorher mit der Prävention vielleicht anfangen würde, dann würde es hinten raus gar nicht vielleicht dazu kommen, dass dieser Mensch komplett ausfällt oder über längeren Zeitraum ausfällt. Denn es ist ja auch noch so ein Tabuthema, ne? Also alles, was mit PTBS, Depressionen, Traumata zu tun hat, ist natürlich in einer Truppe, wo es darum geht, stark zu sein, die sehr männerdominiert ist, ohne den Männern jetzt auf den Schlips treten zu wollen. Aber ich glaube, jeder weiß, wovon ich jetzt spreche. Ist das natürlich schwierig, ja, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ah, ich habe da ein Problem und dieses Problem ist nicht körperlich, sondern das Problem habe ich kopftechnisch. Und ich habe in der Vergangenheit festgestellt, dass ganz viele sehr, sehr lange mit der Problematik rumlaufen.
Ich glaube, dieses Präventionsthema ist, glaube ich, so ein Ding. Es ist halt nicht sehr sexy. Es gibt dieses Sprichwort, there's no glory in prevention. Man macht erstmal und guckt, wie weit man kommt und dann am Ende hat man halt den Salat und muss am Ende mehr bezahlen, als man vielleicht vorher reinstecken hätte gemusst. Ne? Genau. Das ist halt echt krass. Das passt ganz gut. Ich hatte mal hier einen ehemaligen KSK-Soldaten hier und diese Ausbildung ist wirklich der absolute Knaller. Also das ist für die härtesten der harten Menschen. Das ist unglaublich, was die leisten müssen. Und diese Karriere, die dauert maximal 10 Jahre. Weil diese ganzen Jahre sind die so unter Strom, wenn sie gut durchkommen, wenn sie sich nicht verletzen oder sonst irgendwas passiert. Und da wird so viel reingesteckt und ich habe da einen heiden Respekt vor, dass sie das da so durchziehen. Und ich will nicht wissen, wie hoch da so die Rate ist, was so psychologische Hilfe anbelangt. Weil das ist wirklich Druck auf höchstem Niveau, was die Jungs und Mädels da alles erleben, ne, tagtäglich.
Ja, absolut. Also das ist ja auch, was ich ganz toll finde, ist, dass es jetzt mittlerweile so viele gibt, die an die Öffentlichkeit gehen, ehemalig aus dem KSK.
Ja.
Weil das ist ja, war ja vorher immer so eine sagenumwobene Truppe und es munkelte jeder so ein bisschen rum. Von daher finde ich das super. Ja, und du musst halt auch überlegen, die haben halt sehr, sehr viel Ausbildung, sehr, sehr viel harte körperliche Ausbildung, seelisch anstrengende Ausbildung, mental auch Herausforderungen, dann plus noch die ganzen Einsatztage, dass die natürlich eine geringere, wie sagt man denn, eine geringere Zeit haben, die sie dann vielleicht unbeschadet da durchkommen, das ist eigentlich auch selbst erklärt, aber du musst auch dazu sagen, ich habe jetzt von der Allgemeintruppe gesprochen. Ich würde behaupten, im KSK, die sind schon gut aufgestellt, ne? Also was Psychologen betrifft. Aber ich würde behaupten, dass die da auf jeden Fall schon mal besser aufgestellt sind als so die breite Masse.
Okay. Ne? Bei der Recherche zu diesem Gespräch bin ich über zwei Begriffe gestolpert, die mir immer wieder begegnet sind. Das erste wäre Trauma. Trauma höre ich fast in jedem Podcast, in jedem Artikel. Mir ist was ganz Traumatisches passiert. Mittlerweile ist es die Kaffeemaschine, die ein traumatisches Ereignis irgendwie ausgelöst hat. Kannst du uns mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen? Was genau ist ein Trauma?
Ich würde auch sagen, weil du es so lapidar angesprochen hast, dass für jeden, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder dieselbe Hemmschwelle hat oder jeder vielleicht die gleiche Ausgangssituation. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht sagen, nur wenn du das und das erlebt hast, hast du davon ein Trauma, sondern es gibt ja ganz unterschiedliche Traumen. Ich selber, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, das heißt, ich gehe erstmal ran und schaue mir die Leute an. Ich lerne die kennen. Und meistens kommen dann diese Themen ganz, ganz viel später. Also vieles, was akut das Problem ist, ist gar nicht der Traumaauslöser, obwohl sie gedacht haben, es wäre der Traumaauslöser. Ich mache keinen, wie soll ich sagen, ich mache keinen Kreis jetzt um dieses Thema Trauma, ja, dass ich sage, oh, es gibt jetzt nur das, woran es denn hapert, sondern bei mir ist es eher zukunftsorientiert. Also ich versuche wirklich, die Menschen weiterzubringen, Ich denke, alles andere gehört wirklich dann in professionelle Hand, weil so eine Traumaauflösung auch manchmal ganz, ganz viele Probleme wieder auffühlen kann, die vielleicht vorher gar nicht aufgetreten sind. Also deswegen, das ist ein ganz heikles Thema. Und ich schaue wirklich, dass ich die Leute nehme, wie sie sind in dem Moment und dass ich sie weiterbringe. Das ist eigentlich meine Mission, dass sie klar den Weg für sich definieren können, wo es denn überhaupt weiterhin gehen soll.
Ja, okay, super erklärt, vielen lieben Dank. Ein zweiter Begriff, der mir aufgefallen ist, ist PTBS, posttraumatisch, ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Kannst du uns da mal ein bisschen weiterhelfen, was das ist?
Genau, PTBS ist eine posttraumatische Belastungsstörung oder ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Häufig ausgelöst durch ganz, ganz, für den Menschen in dem Moment traumatische Situationen. In meinem Fall oder beim Bund jetzt kommen viele aus dem Einsatz wieder mit so etwas. Wissen es vielleicht anfangs auch gar nicht und stellt sich meistens auch eher im Nachhinein raus. Und ist natürlich sehr belastend. Ne? Also das ist nicht nur für die Person an sich belastend, sondern für die Kameraden, für die Familie und eben halt als letztes auch für den Soldaten oder für die Einsatzkraft. Also es ist ja auch nicht nur ein Thema bei Soldaten, sondern zum Beispiel auch bei Rettungssanitätern, Notfallsanitätern, die dann auf einmal aus irgendeinem Einsatz wiederkommen und feststellen, Mensch, irgendwie geht's mir überhaupt gar nicht gut. Irgendwie fühle ich mich dauerhaft gestresst oder vielleicht auch Knallsituationen einfach nicht mehr so gut abkönnen und sich dann erinnert fühlen. Und das schränkt natürlich massiv ein. Also die Leute fühlen sich selber eingeschränkt, die Familien sind eingeschränkt. Professionelle Hilfe dauert meist sehr lang. Also Erstgespräche geht meistens schnell, aber bis dann wirklich professionell geholfen wird, da können schon mal ein paar Monate vergehen. Und das ist halt tatsächlich problematisch. Also das ist mein Ansatz, dass man da als Brücke würde ich mich bezeichnen, dort einfach anzusetzen und zu sagen, hey, ich trage dich, ich helfe dir bis zu deinem professionellen Termin. Natürlich auch darüber hinaus, aber dann natürlich nur begleitend, damit du in der Zeit nicht alleine stehst.
Ja, okay. Du bietest ja so solche Hilfe an. Du hast ja auch selbst gesagt, du bist keine Psychologin. Also das ist ja jetzt nicht dein Berufsfeld. Hilfst du dann auch beim Vermitteln zu einem psychologischen Termin oder muss der Patient das dann selber machen?
Das ist alles noch so ein bisschen im Aufbau. Das heißt, auf lange Sicht werde ich mich darum kümmern, dass natürlich ich mich kurz schließe und dann eventuell Listen rausgeben kann, wo man sich melden kann. Ich weiß, dass das einige auch machen schon und Listen haben, wobei ich sagen muss, ich würde immer dem Klienten oder der Person, dem Coachee, würde ich immer empfehlen, sich das selbst anzugucken. Weil natürlich könnte ich jetzt irgendeine Liste rausgeben, dann ruft er vielleicht da an und dann passt es menschlich nicht. So, und du erzählst ihm halt richtig deine größte Angst, dein größter Zweifel, dein Struggle. Das heißt, das muss schon menschlich passen, sonst geht es eben halt nicht. Und da würde ich halt immer sagen, da sollte man sich selber erkundigen. Oder halt eben, man holt die Familie ins Boot. Das ist mir jetzt auch ganz häufig aufgefallen, dass sich auch Partnerinnen von Betroffenen gemeldet haben, meistens auch mit Kindern, die dann gesagt haben, Mensch, das funktioniert irgendwie nicht. Da kommen ja dann auch Eheprobleme und das kommt ja alles noch hinten dran. Also das heißt, wenn den Leuten in der Akutsituation keiner die Hand reicht und dort ansetzt, bis die ihren Termin haben oder bis denen geholfen werden kann, dann stehen die nachher vor existenziellen Problemen oder halt eben vom Ehe aus. Und das ist für einen Betroffenen, der sowieso mit sich selber im Kampf steht, ein riesengroßer Faktor. Ne? Die Familie, wenn die dann nicht dahinter steht, dann haben die es häufig noch schwerer. Das heißt, es haben sich ganz viele Partnerinnen gemeldet und gesagt, Mensch, das ist cool, dass eine Mama, die beim Bund gearbeitet hat, mit ihren Kindern mir jetzt weiterhelfen kann, wie ich jetzt mit meinem Soldat, meinem Ehepartner, meiner Einsatzkraft zu Hause, wie ich ihn oder sie unterstützen kann, damit er mit seinem Struggle besser zurechtkommt, ne?
Ja, ich glaube auch, also ich habe davon ja keine Ahnung, aber ich glaube, wenn ein einzelner Mensch kommt, ohne Anhang in Anführungsstrichen, ist es, glaube ich, ja, nicht einfacher, aber wenigstens übersichtlicher. Wenn jetzt jemand mit Familie kommt, mit Frau und hat vielleicht drei kleine Kinder, die gerade in die Grundschule gehen, macht das Ganze doch wesentlich komplexer und nicht gerade einfacher, oder?
Ja, ich würde das sowieso wahrscheinlich auseinanderdröseln. Ne? Also ich würde Sessions legen mit der betroffenen Person und dann eventuell mit der Frau nochmal einzeln, weil ich einfach denke, dass das sinnhafter ist, weil ich dann jedem Einzelnen besser zuhören kann, wobei man das später auch zusammenfügen kann. Aber in der Anfangssituation würde ich immer sagen, ich höre mir Partner A an und dann Partner B, eventuell dann noch Familienprobleme oder manchmal sind es auch die Eltern, ne? Also müssen ja nicht immer Partnerinnen, Partner sein. Und dann kann man das später dann zusammenfügen. Das geht eigentlich ganz gut.
Okay. Ich habe gesehen, du bietest verschiedene Formate im Coaching an. Es gibt das 1-zu-1-Coaching, es gibt auch WhatsApp-Gruppen und es gibt auch ein Mentoring. Welche Form passt wofür besonders gut? Kann man das so kategorisieren?
Ich glaube, das müsste jeder für sich selber entscheiden, weil es natürlich auch eine Preisfrage ist. Ne? Also WhatsApp-Gruppen ist mein Ansatz zu sagen, hey, wenn du jetzt vielleicht nicht das finanzielle Backup hast, viele haben ja auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, viele Verpflichtungen schon. Das heißt, das läuft dann so, dass es kleine Beträge sind, die dann monatlich quasi zu bezahlen sind. Das muss man nicht auf einmal bezahlen. Ich kann aber trotzdem so die Leute ein bisschen abholen. Ich kann Fragen beantworten. Ich habe einmal in der Woche dann eine Fragerunde, wo man dann seine Fragen stellen kann. Auch gerne, wo die Familien ihre Fragen stellen können. Dann gibt es einmal in der Woche auch ein Anstoß oder eine Anregung von mir oder irgendwas, was mir vielleicht auch passiert ist, was dann vielleicht gut reinpasst, wo ich einfach ein bisschen erzähle und wo man sich so ein bisschen austauschen kann, wo ich die Leute abholen kann. Genau, und so kann man dann auch ganz flexibel, weil ja auch viele in Schichtarbeit sind, wo das nicht so gut passt mit den Zeiten einfach, kann man dann flexibel vielleicht schon mal beginnen, sich helfen zu lassen und das halt zum Low-Budget-Preis. Ja, und das fand ich sehr, sehr sinnvoll, weil es eben halt doch jeden abholen kann, der gerade Hilfe braucht. Genau, dann gibt es so ein Middle-Price-Angebot. Das ist natürlich dann das 1:1. Das läuft ganz normal über Zoom.
Okay.
Genau, da habe ich dann nochmal exklusiv Zeit. Da kann man sich nur für diese Person, weil diese WhatsApp-Gruppe ist natürlich auch mit mehreren Personen, nur für diese Person Zeit nehmen und wirklich exklusiv nur für diese Person zu Rate stehen. Und das andere ist auch noch gerade im Aufbau, das wird auch mit Retreats zusammen sein, das geht dann meistens über ein ganzes Wochenende und da hat man dann in einer kleinen Gruppe von 4, 5 Leuten plus mich dann natürlich nochmal die Möglichkeit, vielen fällt es einfacher in der Aktivität über Dinge zu sprechen. Okay. Genau, so wird das dann aufgebaut, was natürlich auch dann wieder ein höheres Preismanagement bedeutet, aber ja, ich glaube, also ich habe es an mir selber festgestellt, dass wenn man in der Lage ist, sich selber etwas zu ermöglichen oder Hilfe zu ermöglichen, dass es halt so viel mehr weiterbringt, als wenn man ewig mit sich selber struggelt und man ist ja meistens schon an sich ein Mensch, der sich sehr mit sich auseinandersetzt oder sehr mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Aber an manchen Fragen oder an manchen Punkten hilft es halt doch, jemanden sich an die Seite zu holen. Und da war es mir halt wichtig, dass ich da für jeden einfach ein Angebot schaffen kann, um möglichst vielen Menschen helfen zu können, weil ich halt den krassen Bedarf festgestellt habe, ja.
Ja, krass. Jetzt bist du ja noch relativ neu in diesem Coaching-Game. Welche Herausforderung war denn für dich persönlich bis hierhin so die größte, die du gemeistert hast? Gibt es irgendwas, außer eine Homepage zu bauen oder so?
Ich muss tatsächlich lachen, weil wenn man jetzt natürlich ja, fast 10 Jahre nicht digital viel unterwegs war,
okay.
Ist das natürlich ein Riesending, diese ganzen Computer und Programme und Apps und was man nicht alles braucht. Social Media ist auch echt ein großes Thema. Ich bin eigentlich lieber real unterwegs und gar nicht so der Social Media Freund, sich das alles anzueignen. Das war schon echt ein Struggle. Was mir richtig leicht gefallen ist, muss ich sagen, war das Connecten mit anderen. Ich habe sehr, sehr viel Positives gehört. Ich habe sehr, sehr viel positiven Aufschwung einfach erfahren, obwohl ich anfangs dachte, oh mein Gott, so ein heikles Thema anzufassen und dann ich so jung und als Frau und so, ne, das ist, und als Mama, das ist ja alles nicht so einfach. Da hatte ich echt Angst, dass ich so vielleicht nicht angenommen werde, vielleicht nicht ernst genommen werde. Und das hat sich halt gar nicht. Also nochmal auch an jeden, der vielleicht struggelt mit irgendwas und super viel Angst hat vor etwas, etwas auszuprobieren oder seine eigene Vision umzusetzen. Da habe ich gedacht, das ist super, super schwer. Und es ist einfach super, super easy geworden. Also es wurde mir einfach sehr, sehr viel positiver Gegenwind entgegengebracht oder Aufwind eigentlich. Und ja, also toll, einfach bin ich ganz von den Socken gewesen, bin ich auch immer noch. Das heißt, da nehme ich gerne den Struggle in Kauf mit dem Social Media und so weiter. Und ich glaube, letzten Endes, ob man dann mal Fehler macht oder keine Fehler macht oder ob man eine Fehlentscheidung trifft, ich glaube, das ist im Endeffekt unterm Strich nicht so schlimm, also nicht so wichtig.
Ja. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass die Lernkurve nach oben geht. Also sich nicht runtermachen lassen von dem einen Fehler. Nimm nochmal das Gute daraus mit und beim nächsten Mal wird es halt besser werden.
Richtig. Ne?
Und
dann
klappt das auch beim nächsten Mal. Ja,
ganz genau.
Wie ist das eigentlich? Du hast ja bestimmt noch bekannte Freunde bei der Bundeswehr. Wie kommt das denn bei denen so an? Hier, das ist ja meine ehemalige Kameradin, macht das einen auf Coaching. Ist das so ein bisschen komisch oder?
Also du musst ja immer zwischen Kameraden und Freunden unterscheiden, so wie das in Zivilen auch immer ist. Du hast ja Kollegen und du hast Kollegen, mit denen du dich gut verstehst und Kollegen, mit denen du dich nicht gut verstehst. Und ich lege da, und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, meinen Fokus wirklich nur auf die Leute, mit denen ich mich gut verstehe und auf die Leute, die ja einfach mir wohlgesonnen sind. Und die fanden das alle cool. So, also die haben gesagt, mach das, probier das aus, wir finden das mega und das ist auf jeden Fall ein Thema, was unbedingt angesprochen werden muss und was sehr, sehr wichtig ist. Und ja, also deswegen, ich habe mir angeeignet, war auch übrigens ein langer Weg, aber ich habe mir angeeignet, nur auf das zu schauen von Leuten, wenn sie mir was sagen, die mir wirklich wichtig sind. Also wo mir die Meinung wirklich was bedeutet, was nicht heißen soll, dass man Kritik von anderen nicht annehmen soll, das überhaupt nicht. Aber man muss natürlich immer entscheiden, sind das jetzt Leute, die dort sind, wo ich hin will? Oder sind es vielleicht Leute, die nicht dort sind, wo ich hin will? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Tipp, wenn man das beherzigt und einfach darauf schaut. Ja.
Voll gut. Jetzt bist du ja mit deinem Coaching unterwegs, hast bestimmt Wartelisten von hier bis weiß der Teufel wo. Wie ist das denn bei dir, wenn du mal merkst, oh, ich komme schon wieder so langsam an mein Limit, die Batterien neigen sich dem Ende entgegen. Wie füllst du das wieder auf oder wie schaffst du da so eine Art Ausgleich?
Sport. Sport ist ein ganz großes Thema. Sollte man unbedingt, egal was man macht, egal was auch, und es muss einem Spaß machen. Das ist ganz wichtig, damit man dabei bleibt. Sport ist ein Punkt, was ich unglaublich gerne mache. Ist gesunde Ernährung ist ein großer Punkt, weil ich finde, dass es so viel ausmacht, was du isst, was du halt in deinen Körper überhaupt reinlässt, essenstechnisch. Was dich dann auch fit hält, was dich gesund hält, was auch wieder zum Wohlbefinden führt. Ich würde jedem empfehlen, viel in die Natur zu gehen, was man ja eigentlich als Soldat sowieso schon sehr viel macht in der Regel. bringt aber wirklich was. Also zum Beispiel ich liebe das, wenn ich morgens, wenn ich merke, oh, meine Batterien sind jetzt wirklich am Anschlag, dann bin ich morgens die Erste. Ich liebe das, aufzustehen, die Erste zu sein, wenn alles im Haus noch still ist, rauszugehen, diese klare Luft zu haben, einmal durchzuatmen. Meistens reicht mir das schon. Ich glaube, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, ist krass. Ich habe jetzt im Sommer wieder angefangen, so ein bisschen zu laufen am Wochenende. Und ich bin da so 6 Uhr aufgestanden samstags. Und da war schon ein bisschen hell draußen, voll toll. Die Vögel zwitschern, du läufst, ja, da die frische Luft. Super. Jetzt haben wir mittlerweile Oktober und 6 Uhr ist es stockendunkel und arschkalt. Ja. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwie was anderes überlegen, dass mir das wieder Spaß macht, weil das jetzt macht jetzt absolut gar keinen Spaß.
Ja, ja, na klar. Da muss man natürlich auf die Jahreszeit immer ein bisschen Rücksicht nehmen.
Ganz genau.
Wobei ich auch sagen würde, es ist auch schön, mal im Dunkeln aufzustehen. Und ich würde auch sagen, die Disziplin ist auch ein ganz großer Punkt. Also das, muss ich sagen, habe ich auch beim Bund gelernt, auch mal was zu machen, wenn es gerade kalt ist oder wenn es gerade dunkel ist. Einfach mal ein bisschen durchzuhalten, mal ein bisschen die Zähne zusammenzubeißen. Das kann auch im Maße, nicht so wie ich es gemacht habe eine Zeit lang, aber im Maße, dazu führen, dass du in eine Routine kommst und dich dann auf die lange Sicht besser fühlst. Dass es nicht immer im Moment die Komfortzone ist, das ist natürlich klar. Ja. aber gut, wie gesagt, das ist auch so individuell. Jeder darf das ja zum Glück für sich entscheiden. Es kann ja auch toll sein, morgens als erstes oder als letztes aufzustehen und erstmal einen Kaffee rauszulassen und oder wie auch immer. Ja, da hat ja jeder so ein bisschen seine Wahl.
Ja, ja, voll gut. Wir gucken mal so ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du eigentlich so dein Coaching so in 3 bis 5 Jahren? Gibt es da Pläne, Programme oder hast du da schon irgendwie was im Kopf?
Ja, also ich würde mir wünschen, ich hätte bis dahin schon auf jeden Fall ein bisschen was bewirkt. Ich würde mir wünschen, ich hätte bis dahin bewirkt, dass auf das Thema mehr geschaut wird. Vielleicht dass der ein oder andere doch sich selber da drinne wiederfindet, sich auch traut, Hilfe anzunehmen. Dieses ganze Thema zu enttabuisieren, fände ich auch ein tolles Ziel. Ja. Und ich persönlich, ich würde gerne ein Buch schreiben. Das wäre noch so für mich. Ja, und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass ich Menschen damit helfen kann. Also ich traue mich da gar nicht, eine Prognose zu geben, weil für mich ist das, es wird schon laufen. Ich denke, wenn man sich selber vertraut oder auch so ein bisschen Vertrauen ins Leben hat, dann wird man seinen Weg schon machen und es wird auch schon laufen. Und bin da einfach relativ positiv, dass das in jeglicher Form, wie auch immer, für mich sich gut anfühlt zu dem Zeitpunkt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Freiheit habe, durch diesen Job, dass ich die Freiheit habe, mir meine Arbeitszeit zu legen, wie es gerade passt oder wie es gerade gut für mich ist und eben halt auch den Erfolg, Menschen geholfen zu haben und einfach zu sehen, wie geht's denn jetzt? Erfolgsstories oder Menschen einfach über sich hinauswachsen sehen. Das macht mich super glücklich und ich hoffe, dass ich das in 3 bis 5 Jahren noch mehr Menschen erreicht habe und noch mehr machen darf, ja.
Ja, voll schön. Da kann ich T.S. Ullmann zitieren, ist ein Musiker. Der hat mal gesungen, die Zukunft ist so schön vakant. Also keiner weiß, was morgen passiert. Und das macht doch so ein bisschen auch das Leben aus, dass man gar nicht weiß, was ist im halben Jahr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht starte ich jetzt mega durch mit deinem Business. Vielleicht kommst du in Talkshows, wer weiß. Ne? Aber das ist ja gerade das Schöne daran, wenn man so etwas startet. Man hat keinen richtigen Plan, glaube ich. Also auch viele, die sagen, ja, ich habe einen Businessplan, ich will das erreichen. Ich glaube, bei dir ist das so ähnlich, dass du erstmal froh bist, das machen zu können, anzubieten und dann komme, was da wolle, egal welche Herausforderung.
Genau.
So habe ich dich jetzt eingeschätzt in dem Gespräch.
Ja, also Herausforderungen immer her damit. Und es ist halt einfach mein Herzensprojekt. Was soll ich dazu sagen? Ja, für mich ist das einfach am allerwichtigsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute zu erreichen. Dass es vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt, Kameraden zu unterstützen, die dann schon sehr lange im Kampf gegen diese Krankheiten sind. Bisschen mehr Verständnis in der Gesellschaft dafür. Ja, das würde ich mir wünschen. Und das ist einfach das, was mich selber antreibt, was mich selber zum Brennen bringt. Und ja, genau.
Ja, voll schön. Abschlussfrage, wenn ich jetzt hier Leute habe, die zuhören und die überlegen, mit so einem Coaching zu starten, vielleicht nicht aus der Bundeswehr-Sparte, vielleicht einen ganz anderen Bereich, wer weiß, was könntest du den Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt noch so ein bisschen strugglen und sagen, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Was könntest du denen noch mit auf den Weg geben?
Mutig sein. Also dieser Sprung ins kalte Wasser, wie man das immer so sagt, machen. Wenn man darüber nachüberlegt, machen. Ausprobieren, ja. Von mir aus, nicht bei mir, ist egal, irgendwo, macht ja auch gar nichts, ja, ne? Aber einfach mal für sich selber ausprobieren, weil ich finde, in unserer Gesellschaft ist es sehr viel, dass man viel mit dem Kopf entscheidet und ich würde empfehlen, auf den Bauch zu hören, dorthin zu gehen, wo man ein gutes Gefühl hat, wo man sich gut aufgehoben fühlt und dann einfach auszuprobieren. Und wenn einem eine große Summe zu viel ist, dann würde ich immer sagen, dann starte halt mit der kleinen Summe. So, ich habe das auch so gemacht und mir hat das halt so viel gebracht, alleine schon wöchentliche Impulse zu bekommen, einfach um auch Klarheit für mich zu sehen, was möchte ich denn überhaupt, ja, wer weiß schon heutzutage, was er denn überhaupt wirklich vom Leben möchte, viele leben so dahin und ja, haben irgendwie gar kein richtiges Ziel oder denken dann auf einmal mit 40 Mann, jetzt habe ich irgendwie, will ich doch nochmal was ganz anderes machen. Ja. Oder auch Mamas oder so, traut euch einfach und sprecht mich an, sprecht überhaupt irgendwen an, wenn es irgendwelche Probleme gibt, weil nur dann kann einem geholfen werden. Das würde ich denen auf den Weg geben, ja.
Fantastisch. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, außer Anne, dass ich mich ganz herzlich bei dir bedanke. Das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt. Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, ich habe mega Spaß gehabt. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Ich wünsche dir noch ganz, ganz, ganz viele tolle, spannende Gespräche. Und vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Wow, danach kann ich wirklich nichts mehr sagen, außer, dass Anne auch eine Homepage hat, die tue ich mit in den Shownotes, da könnt ihr auch kontaktieren und euch mal informieren und ja, da bleibt mir nichts weiter zu sagen als danke fürs Zuhören an alle, danke für deinen Besuch, Anne, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.